Nick Kyrgios in Wimbledon, das war am Wochenende ja fast wie McEnroe zu seiner besten oder vielleicht auch seiner schlechtesten Zeit, wie immer man da sehen will.
Ja, aber das war schlimmer als McEnroe jemals war. Gepöbelt hat er, provoziert, Disqualifikation des Gegners gefordert, Schiri beschimpft, auf den Platz gerotzt. Also wir wollen ja wirklich alle Typen im Sport haben, ne? So glatt gebügelt, es muss nicht sein, aber das geht in nicht nur in diesem Sport, sondern generell geht das einfach zu weit.
Ja, das stimmt, wobei man schon sagen muss, Stefanos Tsitsipas war jetzt auch kein Kind von Traurigkeit. Nee, also klar, Kyrgios hat ihn provoziert, aber den Gegner am Netz mehrfach mit voller Absicht abschießen, das geht auch nicht.
Nee, das geht nicht wirklich. Aber weißt du was, ich glaube, ich hätte es genauso gemacht, wenn er mir so auf die Nerven gegangen wäre. Und da hast du einfach eine gute Chance. Und da ist das Zielen einfacher, weil das Ziel einfach näher dran ist. Naja gut, aber ich glaube, den Organisatoren in Wimbledon hat's trotzdem irgendwie auch gefallen, denn wenn sie, obwohl die immer so auf Etikette achten und wie ich finde ja auch zu Recht, aber der offizielle Twitter-Kanal des Turniers feierte das Match als ungeskriptet, ungefiltert, unumgänglich.
Verständlich, aber so eine Show ist ja auch die beste Werbung für diese Tennis-Netflix-Doku, die gerade gedreht wird, übrigens auch in Wimbledon. Also da kann man wieder sagen, any promotion is good promotion.
Ja, der hat wahrscheinlich sogar noch ein paar Dollar extra bekommen, dass er da mal ein bisschen was, damit sie auch was zu berichten haben in dieser Dokumentation. Nun ja, also ungeskriptet, ungefiltert, unumgänglich. Und ich ergänze nochmal, möglicherweise um 7.07 Uhr sogar ungewaschen. Klar. Klingt wie eine Beschreibung unseres Podcasts. Was macht uns denn heute für alle Fans unumgänglich, nicht ungewaschen? Ja,
dass wir natürlich total sauber sind. Wir beiden sind gewaschen. Wer uns hört, muss ja nicht gewaschen sein, aber wir sitzen hier natürlich total clean am Mikro und wir beantworten euch gleich die wichtigsten Fragen rund um die Fußball-EM der Frauen in England. Da geht's ja Mittwoch schon los. Wir erklären euch, warum Barca jetzt bei Bayern schleimt und wir diskutieren, ob Reitsport nicht doch eigentlich nur fiese Tierquälerei ist.
Und wir sagen schönen guten Morgen zu einer neuen Woche Stand jetzt eurem ersten Sportpodcast des Tages. Und auch heute werden wir unterstützt vom Sportinformationsdienst vom SED. Mit mir, Andreas Wurm.
Und mit mir, mit Malte Asmus. Und wir würden uns natürlich auch in dieser Woche freuen, wenn ihr uns liked, besternt und rezensiert und natürlich abonniert. Und wenn ihr weiter sagen würdet, dass man uns überall hören kann, wo es Podcasts gibt und dass wir der Podcast sind, dessen News-Teil immer dann, wenn was passiert, aktualisiert und auf den dann Stand jetzt gebracht wird. Mehrmals am Tag. Und gestern ist ja vor allem in Wimbledon und bei der Formel 1 aus deutscher Sicht doch ziemlich Großartiges passiert.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Analyse.
Ab Mittwoch rollt der Ball in England bei der Fußball-EM der Frauen. Seit gestern ist auch das deutsche Team auf der Insel angekommen, hat Quartier bezogen für die Vorrundenspiele, die dann in London, Brentford und Milton Keynes ausgetragen werden.
Ja, Freitag geht's dann zunächst gegen Dänemark, nächsten Dienstag gegen Spanien und zum Abschluss der Vorrunde am Samstag in einer Woche gegen Finnland. Alle deutschen Partien werden um 21 Uhr angepfiffen. Das ist eine ordentliche Zeit, um auch mal reingucken zu können. Malte, wie schätzt du die Chancen fürs Turnier ein?
Das ist gar nicht so einfach zu prognostizieren. Also die Gruppe, die hat es definitiv in sich. Die drei Gegnerteams sind jetzt durchaus knifflig. Und was bei der deutschen Mannschaft ja auch zuletzt auffiel, denen fehlt ja so ein bisschen Konstanz und Biss. Also dieser 7-0-Sieg in der Vorbereitung, beim einzigen Vorbereitungskick übrigens, gegen die Schweiz, der macht zwar Mut, aber die Abwehr, die ja Knackpunkt im Turnier sein dürfte und die ja in der jüngeren Vergangenheit nicht immer so ganz sattelfest war, die wurde in diesem Spiel auch überhaupt nicht gefordert. Von daher, da gibt's noch ein paar Fragezeichen. Eben gerade, wie sich diese umformierte Defensive dann auch, ja, ich sag mal, gegen richtige Gegnerinnen schlagen wird. Also beim DFB gibt man aber trotz dieser Fragezeichen schon eine ziemlich offensive Parole aus. Wir wollen um den Titel mitspielen, heißt das. Ja, mal gucken, mit wem müssen Sie sich denn da messen? Wer sind denn die Favoritinnen aus deiner Sicht?
Ja, das ist wiederum auch gar nicht so leicht zu sagen, denn die Leistungsdichte in Europa, und das ist anders als noch vor einigen Jahren, eben gerade diese Leistungsdichte an der Spitze ist mittlerweile so groß wie noch nie. Die EM ist, ja, muss man sagen, offen wie noch nie. Im Prinzip kann man sagen, dass die Hälfte der teilnehmenden Nationen durchaus berechtigte Hoffnung auf den Titel haben. Aber wenn ich mich auf ein paar Teams als Top-Anwärter festlegen müsste, dann würde ich wohl sagen, also die Gastgeber England, Spanien, die Schwedinnen, mit denen ist immer zu rechnen, und ja eben auch Frankreich, die amtierenden Europameisterinnen aus den Niederlanden, nehme ich da jetzt mal ein bisschen raus, die schwächelten zuletzt doch schon stärker.
Also riesige Leistungsdichte an der Spitze und tolle Fußballerinnen natürlich von Weltniveau, die sind da mit dabei. Einige sollten wir vielleicht noch ein bisschen rausheben. Manche kennt man ja bereits und auf manche sollte man auch besonders achten, zum Beispiel auf die Weltfußballerin aus Spanien, Alexia Putellas zum Beispiel, ne? Oder die ist extrem begnadet am Ball oder auch Norwegens Tormaschine Ada Hegerberg. Wer fällt dir noch ein?
Ja, bei der Niederländerin zum Beispiel ganz klar Viviane Miedema, eine echte Knipserin, muss man sagen. Die trifft quasi nach Belieben und das wird sie uns ganz sicherlich auch bei diesem Turnier wieder zeigen. Ja, und aus der Bundesliga kennen wir ja auch noch die ein oder andere, die sicher eine gute Rolle spielen wird, ne? Benel Harder zum Beispiel, die spielt ja lange beim VfL Wolfsburg. Die erleben wir mit Dänemark ja gleich im ersten Spiel gegen Deutschland. Hoffentlich setzt bei ihr da das Turnier doch ein bisschen langsamer ein und nicht gerade gegen unsere Mannschaft. Aber apropos deutsche Mannschaft, da gibt's eine Personalie, die doch auch im Vorfeld bei dem einen oder anderen Fragezeichen aufwirft. Warum sitzt zum Beispiel Almut Schuld nur auf der Bank und steht nicht im Tor?
Ja, du sagst es, das werden sich sicherlich viele fragen, die jetzt Frauenfußball nur eher selten verfolgen oder eben nur vor großen Turnieren. Er hat aber Gründe, die hat seit 2019 kein Länderspiel mehr gemacht, hatte ja auch erst eine Schulter-OP dann legte sie eine Babypause ein. Ja, und in der Zeit hat sich dann Merle Froms in den Vordergrund gespielt, hat den Job als Nummer 1 ja letztlich so gut gemacht, dass die Bundestrainerin auch überhaupt keinen Grund sieht, da zu wechseln.
Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zum Modus, ja, also die Gruppensieger und Gruppenzweiten der 4-4er-Gruppen ziehen in die K.O.-Runde ein, die gehen dann am 20. Juli mit dem Viertelfinal los, das Endspiel steigt am 31. Juli im, ja dann hoffentlich auch ausverkauften Wembley-Stadion.
Top-Thema.
Ja, kommen wir mal wieder zu unserer unendlichen Geschichte, dem Lewandowski-Transfer-Poker.
Ja, Freitag hatten wir gehofft, dass der Transfer zu Barca am 12. Juli über die Bühne gehen, beziehungsweise bis dahin, wenn er zurück ist, also im Urlaub, über die Bühne gegangen sein könnte, dann müsste Lewandowski eigentlich aus dem Urlaub eben zurückkommen und dann muss er wieder bei den Bayern an der Säbener Straße stehen.
Tja, und wenn bis dahin keine Einigung erzielt werden konnte oder könnte es eben sein, dass Lewandowski dann in den Streik geht. Und ja, dann würde dieser Transferstreit also richtig, richtig eklig werden, ja, wenn es nicht doch vorher noch irgendeine Einigung geben wird.
Das ist alles so erniedrigend. Ich meine, wir haben heute den 4. Juli, am 12. Juli. Ja, bis dahin, das kann wirklich eng werden, denn so richtig gehen die Verhandlungen ja auch nicht weiter. Also die stehen eigentlich auf der Stelle.
Ja, die Fronten scheinen ziemlich verhärtet zwischen Bayern und Barca zu sein. Bayern will 60 Millionen haben, Barca kann und will aber nicht so viel zahlen. Erst waren sie bei 32, dann bei 35 Millionen. Mittlerweile haben sie sogar auf 40 Millionen erhöht. Mit Boni könnten es sogar dann 48 werden, aber das soll angeblich dann auch die Schmerzgrenze von Barca sein. Die Bayern bleiben aber trotz allem Stand jetzt erstmal noch stur.
Ja, jetzt ändert Barca aber offensichtlich die Verhandlungsstrategie, geht auf Schmusekurs. Präsident Juan Laporta schlägt versöhnlichere Töne an. Er wisse, dass der Weltfußballer zu Barca kommen will. Wir fühlen uns geehrt, aber wir haben Respekt vor Bayern, einem der besten Clubs der Welt.
Hörst du die Geigen? Hört da raus. Ja. Dann hört er was raus, nämlich, dass er darum bemüht ist, Druck aus dem ganzen Thema zu nehmen. Er wählt jetzt, ja, sagen wir es mal so, die Schleimspur zu Lewandowski. Ob das was bringt? Also ich könnte mir vorstellen, dass sich beide Seiten noch etwas bewegen werden, Bayern und Barca. Denn Barca hat ja auch deutlich gemacht, dass man Levi eben schon gerne haben würde. Und der will ja auch kommen, der will ja unbedingt weg. Und das Angebot liegt ja schon bei, ich hatte es ja gesagt, inklusive Boni 48 Millionen. Also ich denke mal, wenn das nächste Angebot die 50 dann überschreiten sollte, dann werden die Bayern sicherlich sich auch ein bisschen leichter tun, dann ihr Okay zu geben und das Thema dann auch endlich aus der Welt zu schaffen. Weil das nervt ja auch den Trainer und die Mannschaft, wenn das da immer noch in der Luft hängt und einen streikenden Lewandowski, den braucht er nur auch keiner.
Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das dann tatsächlich weitergehen könnte nach so einer langen, erfolgreichen Zeit und diese Verbindung, die sie haben und dann streikt da möglicherweise einer. Also das ist wirklich ein Trauerspiel. Also es macht schon mehr Sinn, quasi lieber 50 Millionen auf dem Konto zu haben, als einen schmollenden Lewandowski auf der Tribüne.
Heute in der Sportgeschichte.
Am 4. Juli, vor 68 Jahren, fiel das Tor der deutschen Fußballgeschichte. Helmut Rahn schoss aus dem Hintergrund. Drehen wir die Zeit mal zurück und erinnern uns mit einem kleinen Augenzwinkern an das Wunder von Bern 1954 und wie es zustande kam.
Und auf einmal waren wir wieder wer, denn
Rahn schießt!
Und so passierte, womit vor dem Turnier wohl kaum jemand gerechnet hatte.
Deutschland ist Weltmeister, schlägt Ungarn mit 3:2 Toren im Finale in Bern.
Es hat aber auch wirklich alles zusammengepasst in der Schweiz. Bei Fritz Walter Wetter gegen Herbergers taktische Pokerspielchen auf. Der Boss traf und das Wunder von Bern war vollendet.
Ein Wunder, das allerdings auf natürliche Weise zustande kam.
Naja, aber genau das ist ja ziemlich umstritten, denn einige Historiker behaupten mittlerweile, die DFB-Elf war im Finale vollgepumpt mit Aufputschmitteln.
Tu mir einen Gefallen, jetzt hör auf zu lügen.
Was denn? Das ist doch die Wahrheit.
Sie können die Wahrheit doch gar nicht vertragen.
Na gut, wie lauten stattdessen die alternativen Fakten?
Das ist eine Riesensensation. Das ist ein echtes Fußballwunder.
Analyse.
Wir fordern die Bundesregierung in einem ersten Schritt auf, die Hochleistungsturniere in sämtlichen Pferdesportdisziplinen zu untersagen.
Das schreibt die Tierrechtsorganisation PETA als Reaktion auf den Tod des britischen Vielseitigkeitspferdes All-Star B im Rahmen des CIO in Aachen.
Und Peter begründet die krasse Forderung so, immer wieder würden Pferde bei Vielseitigkeitsturnieren und anderen Disziplinen zu Tode geritten, weil die Reiterinnen und Reiter sie als bloße Sportgeräte ansehen, die ja einfach ersetzt werden können.
Ja, und es geht noch weiter. In dem Schreiben von Peter, da steht, sämtliche Trauerbekundungen der Verantwortlichen über den getöteten All-Star B seien nichts als Heuchlerei. Empfänden sie wirklich etwas für ihre Pferde, würden sie sie nicht Woche für Woche unter Einsatz schmerzhafter Hilfsmittel über halsbrecherische Parcours zwingen und erheblichen Risiken aussetzen.
Jetzt müssen wir vielleicht nochmal kurz erklären. Also das Pferd hatte sich das Krongelenk gebrochen. Das ist das Gelenk direkt über dem Huf. Und wenn sich ein Pferd das bricht, ja, dann besteht keine Aussicht mehr, dem Pferd noch ein schmerzfreies Leben zu ermöglichen.
Ja, die Veterinärkommission in Aachen hat erklärt, dass der Bruch die Folge einer extremen Drehbewegung gewesen sein muss. Also nicht die Folge, wie es anfangs sofort hieß, eines Sturzes beziehungsweise eines missglückten Sprungs.
Genau, eine Drehbewegung, wie sie auch auf der Weide beim Ponyreiten oder auch beim lockeren Trab durch den Wald passieren könnten. Also nichts, was jetzt unmittelbar mit dem Vielseitigkeitsreiten als Sport zu tun hätte. Aber das zeigt mal wieder, Pferdebeine sind nun mal eben extrem fragil.
Ja, aber gerade weil die Pferdebeine so fragil sind, bleibt ja auch die Frage nach Sinn und Unsinn dieser Vielseitigkeitsreiterei. Ist das das Galoppieren durchs Gelände? Also ist es jetzt etwas, was dem Pferd als Fluchttier entgegenkommt? Oder wird da ein Lebewesen sinnlos beansprucht und missbraucht, das nicht für sich selbst entscheiden kann?
Also diese Diskussion, finde ich, muss man tatsächlich führen. Es geht schließlich da ums Tierwohl, aber man muss ja auch sagen, gerade in der Vielseitigkeit hat sich sowieso schon in den letzten Jahren extrem viel getan, eben zum Wohle der Tiere. Früher, als das alles noch Military hieß, da ging das ja viel rauer zu. Mittlerweile ist ja zum Beispiel die Technik in den Hindernissen so eingebaut, dass diese sofort wegklappen, wenn eine Berührung erfolgt. Also natürlich ist es trotzdem nötig und richtig, genau hinzugucken, aber die Frage ist, ob man beim Tierwohl jetzt beim Spitzensport gleich bei solchen Dingen ansetzen muss, ob man nicht an anderer Stelle vielleicht erstmal eingreifen sollte, also zum Beispiel beim Elend von Schlachtpferden, bei Kutschpferden, bei Zirkusponys. Also diese Tiere brauchen ja wirklich Hilfe. Die haben kein lebenswertes Leben und die Vielseitigkeitspferde auf Top-Level, ja, das sind austrainierte Höchstleistungsathleten, die kriegen täglich ihre 5-Sterne-Betreuung. Also Tierwohl ja, aber auch dann da ansetzen, wo es wirklich was bringt.
Und Malte, noch ein Gedanke dazu. Du sagst es selbst mit täglicher 5-Sterne-Betreuung. Also ja. Ich finde, man muss auch aufpassen, dass man, und dieses Thema hatten wir ja bei Olympia schon und jetzt hier auch bei der Vielseitigkeitsreiterei, dass man diesen Reiterinnen und Reitern, die wirklich ihr Tag ein, Tag aus nichts anderes machen, als sich um die Tiere zu kümmern, ja, sie auch zu trainieren, aber sie lassen sie und betreuen sie auch selbst mit einer wirklich hohen Intensität. So ein Tier zu haben, mehrere Tiere im Stall zu haben, ist natürlich ja auch eine Lebensaufgabe und eine Aufgabe von morgens bis abends. Und ich finde, man muss aufpassen, dass man den Reiterinnen und Reitern und dem ganzen Team drumherum auch nicht Unrecht tut. Ich verstehe, dass man da drauf gucken muss, aber ich finde, das muss irgendwie auch mal, das muss berücksichtigt werden, dass das alles keine Unmenschen sind, nur weil sie diesen Sport betreiben.
Definitiv. Und das ist ja auch nochmal ein Unterschied zum modernen Fünfkampf zum Beispiel. Die Leute bei der Vielseitigkeitsreiterei, die haben ja eine Beziehung zu ihren Pferden. Das sind keine Fremdpferde, das sind ihre Pferde, beziehungsweise die, die ihnen zugeteilt wurden, mit denen sie wirklich tagtäglich umgeht. Und von daher ist da ja eine ganz andere Verbindung auch da. Also Ball flach halten, aber natürlich aufs Tierwohl gucken, definitiv.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Tennis in Wimbledon, natürlich auch heute wieder das Highlight des Tages mit einem Gentleman und dem neuen Superschurken der Szene in den Hauptrollen.
Ja, Rafa Nadal, der spielt im Achtelfinale gegen den Niederländer Van der Sandschulp und Kyrgios, der trifft auf den US-Amerikaner Brandon Nakashima.
Ja, da freuen wir uns doch auf neue Psychotricks und Eskapaden seinerseits. Mehr dazu gibt's akustisch natürlich bei Chip and Charge, dem Tennis-Podcast auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt. Und nachlesen könnt ihr natürlich alles dazu, definitiv auch bei den Kollegen von Sport1.
Habt also jetzt einen wunderbaren Start in die Woche. Vielleicht hattet ihr heute auch schon einen wunderbaren Tag, wenn ihr uns ein bisschen später gehört habt. Und wir freuen uns, wenn ihr morgen mit uns wach werdet oder durch den Tag geht. Ab 7.07 Uhr sind wir wieder für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Denkt ans Abonnieren und Bewerten und bis dahin Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Is Was Doc ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Is Was Doc? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.